You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child.
God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born in the vapor of your breath. The planets form, and if the stars were made to worship, so alive, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal for down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion fairies disappear. Well, you lost your life so I could find it here. And if you left the grave behind you so alive, I can see. Surrender, so will I.
your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu.
Von deiner Güte, mein Gott. Schön, dass ihr alle wieder heute Mittag da seid. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Jawohl. Es ist wirklich ein fantastisches Küchenteam und ich hoffe, die hören das dann auch noch. Wir haben vorher ja schon im Doppelpunkt ganz kurzer Applaus losgelassen. Klasse, dass es solche Teams gibt. Ich habe noch ein paar Infos, sammeln sich doch immer wieder mal so ein paar Blöcke, wo man sagt, ah, das muss ich noch sagen und das muss ich noch sagen. Ich habe hier hinten, im hinteren Bereich sind drei solche Pinnwände. Da gibt es die Möglichkeit, dass ihr was draufschreiben könnt. Und zum das eine ist es, wenn du dich vernetzen möchtest. Also, wenn du sagst, ich gebe meine Angaben, meine Adresse, meinen Namen her und dann können das die anderen auch sehen und vielleicht dann auch mit mir Kontakt aufnehmen, dass ihr einfach untereinander auch Gemeinschaft haben könnt. Das ist der blaue Bereich. Gelb wäre, wenn ihr Fragen habt an den Vorstand vom Gemeinschaftsbund, auch an die EMK, dann dürft ihr einfach eure Fragen da draufschreiben. Wir nehmen das zum nächsten Vorstandstreffen mit und gegebenenfalls jetzt auch an den Bischof. Und der dritte Bereich ist Ideen, Anregen und Mitarbeit. Also, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt für GB-Gemeinden oder für einen Vorstand, dann dürft ihr die hier notieren. Aber auch wenn ihr sagt, das war heute so toll oder das Wochenende war so toll, ich möchte auch mal Teil von diesem fantastischen Mitarbeiterteam sein, dann könnt ihr sagen, hey, ich habe Bock mitzuarbeiten. Ja? Also wir werden immer wieder mal sowas machen, es wird auch Regionaltage geben. Vielleicht gibt es ja auch mal was zu tun im Norden oder im Osten, wie auch immer. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und mitzuarbeiten, dann seid herzlich willkommen in unserem Team. Der Wolfgang möchte noch euch mitteilen, wo es denn hingeht zu den Gesprächsgruppen.
So, ja, also, wer doppelt so gut orientiert ist wie ich, muss jetzt trotzdem erst recht aufpassen. Folgendes, wir haben insgesamt 14 Gruppenräume. Jetzt war es mal relativ einfach. Wir schauen uns mal unser Schild an nochmal und da steht ein Buchstabe drauf, den merken wir uns jetzt, dann bräucht ihr euch nicht alles merken. Folgendes, es gibt Sondergruppen. Egal, was da draufsteht, wer sagt, er möchte mehr über den GB erfahren, der ist beim Steffen Klug nachher genau richtig. Also dann ignoriert das, was da in Buchstabe steht und geht in den Mutter-Kind-Raum. Der erste Stock ganz nach hinten. Also nach dem Motto GB, glaubt wie die Kinder, dann seid ihr da richtig. Da im Anschluss sind die Gruppenräume A, B, C. Die sind oben. Es sind solche Buchstaben dran, ich denke, das kann man erkennen, ist außen an die Tür geklebt, also A, B, C oben. Wer das Glück hat, bei D zu sein, der darf einen Keller runter, da gibt es ein Sofa. Aber da stehen auch Stühle dabei, die kann man aufstellen. Und jetzt wird es besonders, jetzt gut aufpassen, wer mehr hat als D. Wir haben das Glück, die Musikschule hat sich auch zum Gastgeber ernannt und haben uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir dürfen in die Villa. Das ist was ganz Besonderes. Und diese Villa ist genau hier gegenüber. Hinkommen tut man, wenn man hier zur Türe rausgeht und dann gleich links den Weg bis zum Ende, dann gleich rechts auf dem Weg, dann kann man den Eingang von der Musikschule nicht verfehlen. Und da sind dann die restlichen Gruppenräume, auch mit den entsprechenden Buchstaben, im Erdgeschoss und auch dann im ersten Stock. Weil die Gruppen nicht ganz klar sind, wie groß die sein werden, kann es sein, dass vielleicht Stühle fehlen oder auch welche zu viel sind. Zu viel ist kein Problem. Wenn zu wenig da sind, es stehen unten im Gang stehen noch genug Stühle. Wenn man sieht, hoppala, es fehlen Stühle, dann nehmt im Gang einfach so einen roten Stuhl mit und bringt sie danach bitte wieder zurück, sonst müssen wir die alle wieder zusammensuchen. So, ich hoffe, jeder weiß jetzt, wo er untergebracht ist. Und die Jugend, genau, die Jugend, die trifft sich separat, die haben das große Glück, sie sind unter sich. Wer denkt, ich bin auch jugendlich, ist aber doch älter als 25, Nein, geht nicht. Also, die Jugendlichen sind wirklich unter sich und wir wollen ihnen dies auch diese Möglichkeit geben. Und die haben einen ganz tollen Raum oben im ersten Stock. Ihr schafft den ersten Stock. Wir glauben an euch. Alles klar. Noch irgendwelche Fragen offen?
Die Jugend ist in der Musikschule.
Genau, Musikschule. Erster Stock, Musikschule, da ist die Jugend.
Gut. Wunderbar. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Bevor die Dorothea noch was zu einer Zentralkonferenz Gebetskette sagt, noch kurze Info, du kannst dich schon auf den Weg machen, Dorothea. Noch eine kurze Info für all diejenigen, die in Schorndorf übernachten. Gestern Abend gab es ja solch Stapel mit Handtücher und Bettwäsche. Wer sich da was weggenommen hat, soll bitte diese 12 Euro pro Handtuch-Bettwäschepaket in das Kessle reinwerfen, auch wenn ihr noch Getränke nehmt. Einfach die Info noch gleich direkt dort in das Kessle rein. Genau, jetzt Dorothea. Dorothea Hinske ist in unserem Vorstand im Gemeinschaftsbund und sagt euch einfach ein paar Takte zur Gebetskette.
Erst bevor ich über die ZK was sage, Einladung, vernetzen heißt auch, dass ihr euch gerne da hinschreiben könnt, wenn ihr an dem Gebetskreis teilnehmen wollt. Wir haben mehrere Gebetskreise, die sich entweder über Telefon oder per Zoom treffen, einmal im Monat in der Regel. Und das ist ein riesengroßes Geschenk, über Grenzen hinweg, über Ortsgrenzen hinweg, über Bundesländergrenzen hinweg. Und ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial da. Die Zentralkonferenz tagt nächste Woche vom 24. bis zum 26. Wir haben eine Gebetskette eingerichtet. Da haben sich auch schon einige gemeldet. Donnerstag 19 Uhr bis 22 Uhr, jeweils eine Stunde. Freitag 10 Uhr bis 22 Uhr. Es wäre klasse, wenn wir alle Stunden abdecken könnten. Und wir wollen das auch, wenn irgend möglich, die eine Stunde telefonisch dann an den Nächsten übergeben, dass man sich ein bisschen verbunden fühlt. Dazu ist es nötig, dass ihr euch mit mir in Verbindung setzt, entweder per Telefonnummer oder per E-Mail, was mir noch lieber ist, dorothea.hinske@emk-kl.de. Falls ihr den Rundbrief vom Gemeinschaftsbund erhalten habt, da stehen die Daten auch drin. Ihr dürft mich aber auch gerne hier noch ansprechen.
Ich habe immer wieder jemanden gesehen, der ein Handy gezückt hat und ein Bild gemacht hat. Wenn ihr sensationelle Bilder habt von diesen Glaubenstagen, dann dürft ihr die dem Steffen Klug auf die EMK, auf die Gemeinschaftsbund-Mail-Adresse einfach zusenden, weil wir wollen einfach ein bisschen so Bilder sammeln von diesen Tagen. Und weil wir jetzt keinen Pressefotograf engagiert haben, haben wir gedacht, wir engagieren euch alle. Also macht kräftig Bilder und wenn ihr Lust habt, einfach diese Bilder dann Steffen weitergeben. Elke, letzter Teil. Wir lassen dir jetzt einfach mindestens 45 Minuten, die sollst du haben für deinen dritten Teil. Ich danke dir sehr.
So, zuallererst möchte ich Danke sagen, dass ihr so fleißig gekauft habt, aber es gibt jemand unter uns, der hat meine zwei Belegexemplare, die kann man daran erkennen, dass sie erstens schon ziemlich gebraucht aussehen und ein großes Elke draufsteht vorne. Jetzt würde ich euch mal bitten, dass ihr mal in euch geht, beziehungsweise in eure Taschen und guckt, ob ihr ein Buch oder zwei drin habt, wo Elke draufsteht, dann würde ich das nämlich damit austauschen. Ja, komm vor, gib's mir. Genau, das ist das Pinke und wer hat das Grüne? Gekauft hast du es, gell?
Ja, ich hab's super.
Hast du nicht gemerkt, dass es so hässlich ist? Okay. Ja, signiert, genau, aber es ist echt schon super gebraucht. Okay, jetzt brauchen wir noch den Besitzer des grünen E-Buch, Elke-Buch. Es schaut so aus, steht. Du darfst es auch behalten, wenn dir es lieber ist. Es ist noch relativ frisch. Aber, ja? Okay. Darf ich es euch geben? Könnt es in meinen Korb reintun? Der steht da. Super, dann hat sich das jetzt auch wieder gezeigt. Okay, so schön. Jetzt der Ort der Begegnung. Schauen wir mal. Entweder habe ich das schon an, gell? Ja, nein. Wir brauchen jetzt den Ort der Begegnung. Die Riesen haben wir schon gegessen. Also, was es mit den Riesen genau auf sich hat, steht alles im Buch, aber die meisten von euch haben es ja jetzt und dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Aber es geht einfach um Glauben an einen großen Gott und den großen Gott anschauen und nicht den kleinen Riesen. Okay, super. Der Ort der Begegnung. Damit möchte ich jetzt für heute das nochmal abrunden. Es ist natürlich, klar, ich könnte jetzt einfach auch noch eine Woche durchpredigen, weil ich habe da noch ein paar Sachen zu sagen, aber es geht halt nicht. Deswegen muss man immer irgendwie reduzieren auf das, was ich irgendwie empfunden habe, was für euch vielleicht jetzt auch wichtig sein könnte. Und irgendwie hat sich das ausgeschaltet, vielleicht Nägel. Jetzt ja. Gott ist ein Gott, der Beziehung und Nähe sucht. Also das möchte ich euch einfach mitgeben. Ich weiß nicht, manchmal hat man selber, ich kenne das auch bei mir, so ein bisschen das Gefühl, dass Gott weit weg ist und man ihm irgendwie hinterherlaufen muss und es schwierig ist, ihn zu erreichen. Oder irgendwie hat man das Gefühl, Gott entzieht sich einem. Kennt es jemand oder so? Ja. Danke. Ich denke sonst immer, ich bin die Einzige, die solche Probleme hat. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Also ich meine, es ist mein Empfinden, manchmal vielleicht. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Und die Bibel hat immer recht, stimmt's? Und wenn ich das Gefühl habe, dass Gott weit weg ist oder ich ihn nicht erreichen kann, ich ihn suche, ich ihm hinterherlaufe wie der Esel der Karotte und ihn nicht erwische, dann habe ich was projiziert aus meinem eigenen Erleben auf Gott, aber es ist nicht die Wahrheit. Und das machen wir halt ganz oft. Wir alle haben ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Bild, das wir von Gott haben und dem Bild, das wir von uns selber haben und dem Bild, das wir von der Welt haben. Das ist alles nicht ganz kongruent mit dem, wie Gott die Sachen sieht. Ja, und das kommt daher, dass wir halt alle irgendwie auch schon geprägt sind von unseren ganzen Erlebnissen, die wir bisher hatten und auch von den Schlussfolgerungen, die wir von diesen Erlebnissen gezogen haben. Ja, Viktor Frankl, kennt ihr den? Es ist ein Jude, der im KZ war und ein Psychotherapeut, der eine ganze Therapieform da draus entwickelt. Viktor Frankl war jemand, der im KZ nicht zerbrochen ist, aber er hat gesehen, wie um ihn herum Leute eben zerbrochen sind innerlich und dann sind sie auch relativ bald gestorben, weil sie innerlich keine Kraft mehr hatten. Und das hat ihn sehr bewegt und er hat einfach da ganz viel auch über die Menschen gelernt und über sich selber, über das Leid. Und er hat gesagt, nicht die Dinge, die uns zustoßen, betrüben uns, also nicht die Sachen, die passieren an sich, sondern die Schlussfolgerung, die Beurteilung, die wir über diese Dinge haben. Versteht ihr? Also es kann sein, dass zwei Leute das Gleiche erleben. Okay, KZ ist richtig schlimm, das sind wir uns einig, aber es gibt eben Leute, die etwas erleben, was nicht so schlimm ist wie das, aber auch schlimm für sie. Und zwei Leute erleben das Gleiche und zwei Leute treffen eine andere Schlussfolgerung drüber und die eine macht sie stärker und die andere zerbricht sie. Und das ist eben auch die Arbeit des Feindes. Wir müssen ja wirklich auch die Strategien des Feindes durchschauen. Und was der Feind macht, ist, dass er uns Kommentare anbietet, die er unter die Erlebnisse, die wir haben, schreibt oder auch sogar unter Erinnerungen, die kommen oder auch sogar noch absurder Zukunftsszenarien, die überhaupt noch nie passiert sind, aber die uns der Feind wie so einen Film ablaufen lässt und sagt, schau her, das wird alles passieren. Glaubt es bitte. Und er macht es wiederum nicht so plump, so dass wir es durchschauen würden, sondern es kommt sehr subtil daher. Aber das ist die Strategie des Feindes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht alles glauben, was wir denken. Ja, das hat übrigens Heinz Erhardt gesagt, der Komiker. Glauben Sie bitte nicht alles, was Sie denken. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiger Satz. Der hat mir persönlich sehr weitergeholfen in meinem Leben. Weil nicht alles, was wir denken, ist die Wahrheit. Nicht alles, was wir glauben über Gott, über die Welt und über uns selbst, ist die Wahrheit. Aber dazu haben wir Gott sei Dank die Bibel, an der wir das abgleichen können. Und wenn dann irgendwelche komischen Gefühle hochkommen, die uns auf etwas hinweisen, dann ist es immer eine tolle Gelegenheit, mit dem Heiligen Geist auf Spurensuche zu gehen und zu schauen, woher kommt dieses negative Gefühl? Was glaube ich eigentlich über mich, über Gott und über die Welt? Versteht ihr, das sind die Dinge, die uns Schmerzen bereiten. Und die müssen wir entlarven mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und dann müssen wir sie austauschen mit der Wahrheit. Das wollte ich euch noch sagen, weil das habe ich vorher vergessen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Weg, den wir alle lernen müssen. Letztendlich ist genau das Problem, dass wir nicht wissen, dass wir falsche Dinge glauben über uns, dass wir falsche Dinge glauben über Gott. Und es sind nicht Sachen, die wir in unserem bewussten Verstand haben. Ja, wenn ich jetzt einen Fragebogen austeilen würde, wie ist Gott? Und so ein Multiple Choice und ihr müsstet einfach ankreuzen. Ich glaube, wir würden alles richtig ankreuzen, weil wir wissen das ja. Wir haben es oft gehört, gelesen. Aber die Frage ist, was glauben wir wirklich in unserem Unterbewusstsein, wo wir nicht immer Kontakt dazu haben, sondern das kommt dann hoch, zum Beispiel in einer Krise. Da kommt dann plötzlich hoch aus diesem Unterbewussten, was wie ein Eisberg ist, der ja zu ganz großen Teilen unter Wasser ist, den man gar nicht sieht. Und da drin stecken diese ganzen Lügen, diese falschen Glaubenssätze. Und unsere Lebensaufgabe ist es, die nach und nach zu entlarven. Und da helfen uns bestimmte Situationen, wo irgendwas getriggert wird, wo wir dann dahin kommen. Und die Gefühle eben als gute Indikatoren. Hallo, hier ist was faul, bitte hinschauen. Und das ist ein cooler Weg. Der führt zur Heilung, der führt zur Stabilität, der führt zur Resilienz. Und genau das brauchen wir in dieser Zeit mehr als alles andere, stimmt's? Okay, und dann haben wir eben hier das Problem, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie Gott ist und wo er ist und wie wir ihn berühren können, wie wir ihm begegnen können. Und dann kommt uns schon mal diese erste Lüge in die Quere ganz oft, dass wir eben unser Bild, das wir haben von Autoritätspersonen, vielleicht von unserem eigenen Vater, vielleicht von Lehrern oder was auch immer, auf Gott projizieren und irgendwie so ein waberndes Gefühl in uns haben, dass Gott eigentlich viel zu beschäftigt ist, um sich um unsere kleinen Sachen zu kümmern. Ich meine, wie gesagt, auf dem Fragebogen würden wir das alle richtig ankreuzen. Ja, natürlich kümmert sich Gott auch um die kleinen Dinge. Ja, klar. Aber weißt du, du merkst es dann, wie du Gott schon kennengelernt hast, als diesen Gott, der wirklich involviert ist in dein Leben, der wirklich nah ist und der wirklich da ist, das merkst du erst dann, wenn du in eine Krise kommst. Aber wichtig ist zu wissen, dass... Ich meine, du wärst nicht so super begeistert, zu einem Gott zu gehen, ihn zu suchen, wenn du das Gefühl hättest oder wenn du wüsstest, wenn du da hinkommst zu ihm, der hat eigentlich keine Zeit, der ist ziemlich genervt von dir, weil er hat Wichtigeres zu tun, als sich um deinen kleinen Dings da zu kümmern. Und der hat super Stress, weil der muss eben die ganze Welt managen und so und Ukraine und so weiter, ihr wisst ja selber. Das ist ziemlich anstrengend und dann komme ich auch noch daher mit meinem Zeug. Versteht ihr? Oder wie gern würdest du jemanden aufsuchen, wo du schon von vornherein weißt, dass er zu dir sagt, ah, die Elke, da kommt sie mal wieder. Aha, ich weiß schon, was du gestern wieder gemacht hast. Ja, okay. Ich weiß schon, du bemühst dich. Aber es könnte schon noch ein bisschen besser gehen, oder? Da wäre schon noch ein bisschen mehr drin. Ja, du hättest nicht wahnsinnig viel Lust, zu so einem Gott zu gehen, oder? Wo du weißt, du holst dir jetzt erstmal ein paar Vorwürfe ab und so eine Beurteilung. Und so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott, der dich schon beurteilt hat und sein Urteil über dich lautet, du bist meine liebe Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und du sagst, wie kann das sein? Ich weiß doch, wie ich bin. Ich mache doch immer das und das auch. Und da habe ich gelogen, da habe ich, was weiß ich, da war ich ungeduldig, da habe ich und so weiter. Und weißt du, Gott kann super unterscheiden zwischen Unreife und Ungehorsam. Oder Rebellion. Gott macht einen großen Unterschied. Es ist ungefähr so vergleichbar, wenn du ein kleines Kind hast, das gerade laufen lernt und es fällt immer wieder hin, dann würde ja keiner, der bei klarem Verstand ist, zu dem Kind sagen, Mensch, komm, vergiss es einfach, das lernst du eh nie. Bleib einfach sitzen. Geht ja auch. Ja? Oder zu dem Kind sagen, Mensch, jetzt bist du schon wieder hingefallen. 10 Mal heute schon. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt streng dich halt mal mehr an. Macht man nicht, weil man ist ja nicht dumm. Und man weiß, dass beim Laufen lernen, das ist ein Prozess, der dauert und der hat damit zu tun, dass ein Kind immer wieder hinfällt und immer wieder aufsteht. Stimmt's? Und weißt du, Gott ist echt der Vater aller Vaterschaft. Gott ist der total perfekte Vater. Und wenn wir schon, die wir ja total unvollkommen sind, mit unseren Kindern, wenn es gut läuft, gut umgehen und das Verstehen, diesen Lernprozess, wie viel mehr Gott, der ja selber auch Mensch geworden ist und der genau weiß, wie es sich anfühlt, als Mensch auf der Erde zu leben. Und was das für eine Herausforderung ist, mitten in dieser Welt, die noch so geprägt ist von Finsternis, wo noch so viele Menschen unter der Herrschaft des Reiches der Finsternis sind und wo so viel Unrecht passiert, so viel Ungerechtigkeit, so viel Leid, so viel Schmerz. Gott weiß das, Gott versteht das. Und Gott ist nicht ungeduldig mit dir. Du bist ungeduldig mit dir. Du bewertest dein Wachstum, du bewertest deinen Reifegrad. Du sagst, eigentlich müsste ich das doch schon können. Aber was du schon können musst, das weiß allein Gott und das beurteilt auch nur Gott. Wenn du gerade etwas am Lernen bist, zum Beispiel diese eine Sünde zu überwinden und du willst diese Sünde überwinden und du bist wieder mal gefallen und du denkst, Gott kann mich jetzt nicht mehr lieben, weil ich bin schon wieder gefallen. Aber weißt du, Gott sieht es anders. Gott sieht dein Herz und er sieht diesen Schrei in deinem Herzen, dass du überwinden willst und er sagt, wow, ich feuere dich an. Ich habe gesehen, du hast 3 Babyschritte gemacht. Ich bin total begeistert. Ich feuere dich an, du wirst es schaffen, du wirst da drüber kommen. Du wirst es überwinden, weil mein Geist und mein Wort ist in dir und das ganze Königreich steht dir zur Verfügung und ich bin geduldig und warte, bis du diese Dinge lernst. Ungehorsam und Rebellion würde bedeuten, dass ich sage, Gott ist mir völlig egal, was du willst, ich mache, was ich will. Ja, das ist der Unterschied und Gott kann das sehr gut unterscheiden. Gott liebt Nähe. Gott will uns nahe sein. Gott will uns so nahe sein, dass er eben die Initiative ergriffen hat und die Initiative geht immer von Gott aus. Er kam auf die Welt. Er hat einen Weg gemacht, wie wir wieder zurückkommen zu ihm. Er hat diesen Preis für uns bezahlt. Er wollte selbst Mensch werden, hat sich komplett mit uns identifiziert. Und der Heilige Geist kommt sogar noch näher, der nimmt Wohnung in uns. In uns, es ist unerhört. Jesus hat gesagt, es ist total gut, dass ich zum Vater gehe, weil wenn ich nicht gehe, dann kann der Heilige Geist nicht kommen. Und es ist viel besser, als wenn ich bei euch bleiben würde, weil der kann überall gleichzeitig in euch wohnen. Und der erklärt euch alles, der erinnert euch an alles, der gibt euch die Kraft, der gibt euch den Mut, der gibt euch die Weisheit. Ja, der hat alles und der wohnt in euch. Näher kann dir kein Mensch kommen. Es geht nicht näher, stimmt's? Und es ist so cool. Und ich bin so am Schwärmen immer wieder. Ich predige mich immer selber glücklich. Das kann ich euch übrigens empfehlen. Das ist eine gute Sache. weil es ist einfach besser als im Märchen. Ein Kapitel heißt in dem Buch erfüllt, besser als im Märchen. Und es ist wirklich wahr, es ist besser als im Märchen. Und dieses Königreich ist so herrlich und so schön. Und Gott hat es uns gegeben, sodass wir Menschen werden können, die völlig unabhängig werden von allen äußeren Umständen. Mich bewegt es immer so, die Geschichte von Corrie ten Boom und ihrer Familie kennt ihr bestimmt alle. Corrie ten Boom war eine holländische Uhrmacherin und hat mit ihrem Vater und ihrer Schwester Juden versteckt im Dritten Reich in Holland. Und sie wurden dann verraten und die Juden sind Gott sei Dank entkommen, aber die Familie ten Boom kam ins KZ und der Vater und die Schwester sind dort gestorben. Corrie hat überlebt und der Herr hat sie dann geschickt, ausgerechnet nach Deutschland zu uns, ins Land ihrer Peiniger, um das Evangelium zu verkünden und mit dem Schwerpunkt auf Vergebung. Der Hammer. Und weißt du, sie hat erzählt in ihrem Buch Die Zuflucht, dass sie total viel gelernt hat von ihrer Schwester Betsy, die wirklich so eng mit Jesus war, dass sie echt den Himmel auf die Erde geholt hat, mitten in der Hölle des KZs. War um sie herum eine Atmosphäre von Frieden. Da war eine Zufriedenheit, die wirklich total übernatürlich war, weil die Umstände waren schrecklich. Aber sie hat immer irgendwas gefunden, wofür sie dankbar war. Und sie hat Schönheit um sich herum verbreitet. Weil sie hat den Himmel auf die Erde gezogen. Und das ist unser Auftrag mitten im KZ. Ja, wir sind Gott sei Dank noch nicht da. Ja, vielleicht kommt es noch. Ich hoffe nicht so schnell, weil wir haben noch eine große Ernte einzubringen vorher. Und wir wollen noch Erweckung sehen. Aber ich will sagen, Leute, wir müssen lernen, uns im Himmel zu bewegen, im Königreich Gottes, schon hier und jetzt und nicht erst, wenn wir tot sind. Weil Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin jetzt da, mit mir, mein Königreich, es ist alles anders als vorher, denkt um und glaubt an das Evangelium. Mein Königreich ist da und diese Möglichkeiten, die habt ihr jetzt. Und lasst uns lernen, diese Möglichkeiten zu benutzen. Gott liebt Nähe. Die Initiative geht immer von ihm aus und im Hohenlied gibt es so einen schönen Vers, der mich so bewegt. Da ist so eine Szene, also das Hohelied kennt euch aus, das ist so ein schönes poetisches Buch in der Bibel und es ist eigentlich ein Liebeslied, ein Liebesgedicht, das beschreibt die Liebe zwischen Braut und Bräutigam, aber es beschreibt auch, das sind sich alle Christen in allen oder auch die Juden einig, die Liebe von Gott zu seinem Volk, seiner Braut. Also so liebt Gott uns. Ja, wir gehören ja jetzt auch dazu. Wir sind eingepfropft in den edlen Ölbaum. Wir sind auch sein Volk, wir sind jetzt auch seine Braut. Und wir müssen dieses Hohelied so verstehen, dass der König Jesus uns als seine Braut, das ist jetzt keine einzelne Frau oder so, also wenn wir von der Braut sprechen, dann geht es nicht darum, ihr lieben Männer, dass ihr irgendwann ein weißes Brautkleid anziehen müsst und Jesus heiraten, okay? Keine Angst, sondern die Braut ist eine Braut aus allen Völkern und Sprachen, steht in der Offenbarung. Also ein Volk, Das ist seine Braut, die zur Hochzeit des Lammes dann geschmückt ist und ohne Runzeln und Falten und einfach herrlich schön. Und dann gibt es eine große Party im Himmel, ja. Und bis dahin ist es wichtig, dass wir lernen, als Braut zu leben und den Bräutigam an uns ranzulassen, an unser Herz. Und die Szene im Hohen Lied ist so. Die Braut liegt schon im Bett, ist schon dunkel und dann kommt der Bräutigam und klopft an der Tür und sie sagt, ah, nee, heute nicht mehr. Du, ich bin so müde und ich liege schon im Bett und ich mag jetzt nicht mehr aufstehen und mich wieder anziehen. Und dann passiert etwas, dann streckt der Bräutigam seine Hand durch die Türöffnung. Und dann heißt es, werden die Gefühle seiner Braut für ihn erweckt. Und das ist, wie Gott uns in seine Gegenwart lockt, dich und mich. Deine Geschichte, meine Geschichte, er zeigt etwas von sich. Seine Hand ist ja auch das Symbol für das, was er tut, was er für uns getan hat und was er immer noch tut. Er zeigt etwas von sich und das ist so schön, das ist so herrlich, das ist so wunderbar, dass wir sagen, wow, davon will ich mehr. Ja, seine Gegenwart. Ja, wir haben alle schon seine Gegenwart geschmeckt. Sie ist gerade auch sehr stark hier, empfinde ich. Und es ist so, die Atmosphäre unserer Heimat des Königreiches ist, sagt Paulus, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist die Atmosphäre, der Duft unserer Heimat, dem Himmel. Und da, wo Gott ist, da ist dieser Duft, da ist diese Atmosphäre. Und wenn er sich uns zeigt, wenn er etwas von sich zeigt, dann sind wir total hooked, sagt man auf Englisch. Heißt es auf Deutsch? Es ist wie so, ja, wir wollen dann immer mehr. Wir sind dann süchtig danach. Wir wollen mehr davon, mehr, mehr, mehr. Wow, ist das schön. So ein Friede, davon will ich mehr. Ja, ihr seid hier, weil ihr mehr wollt. Ihr seid hier, weil ihr mehr von Gott wollt, weil ihr was geschmeckt habt und ihr sagt, das ist so schön, davon will ich mehr. Der Himmel muss auf die Erde, die Leute müssen es auch spüren und schmecken. Die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, was es für einen wunderbaren Gott gibt. Und das ist, was der Herr für uns hat. Denn er hat uns extra so gemacht, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem gottförmigen Loch. Ups, genau, sehr gut. sodass wir eigentlich nur durch ihn gesättigt werden können. Das ist ein bisschen fies, aber ich finde es auch total toll, weil sonst würde keiner von uns ihn suchen. Wenn das funktionieren würde, dass irgendwas aus der geschaffenen Welt uns nachhaltig glücklich machen könnte, wer würde dann Gott suchen? Aber weil wir alle erlebt haben, dass es nichts gibt in der geschaffenen Welt, das uns nachhaltig erfüllt, gibt uns vielleicht mal einen kurzen Kick, aber es trägt nicht. Was uns erfüllt, ist die Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, weil es ernährt unseren Geist. Jeder Blick aus seinen Augen, jede Berührung seiner Hand, davon leben wir. Wir leben von Gott. Wir sind von Gott geschaffen, auf ihn hin. Und nur bei ihm, sagt Augustinus, findet unser Herz Ruhe. Nur bei ihm. Hast du schon mal gemerkt, dass die Begegnung, die du gestern mit Gott hattest, dich heute nicht mehr so sättigt wie gestern? Dass es irgendwie immer nur einen Tag reicht? Finde ich auch spannend. Das ist so wie beim Manna in der Wüste. Ja, da mussten die Israeliten auch jeden Tag neu sammeln. Mal haben sie es versucht, für mehrere Tage zu sammeln. Typisch Waisenkind-Mentalität. Wer weiß, ob Gott morgen auch noch gut ist. Wer weiß, ob morgen auch noch was zu essen gibt. Dann sammle ich mal für die ganze Woche. Und dann fing es an zu faulen und Würmer und stinken und eklig und so. Und sie mussten jeden Tag neu sammeln. Und so ist es bei uns auch. Wir müssen jeden Tag, brauchen wir eine bedeutsame Berührung von Gott. Wir müssen irgendwie verstehen, dass wir geistlich gesehen also bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich finde es ein schönes Bild, sowas wie Reptilien sind. Also Reptilien sind ja Tiere, die sind wechselwarm, die haben keine konstante Temperatur, so wie Säugetiere, sondern die passen sich ihrer Umgebung an. Also man munkelt ja auch, dass man einen Frosch theoretisch kochen könnte, wenn man ihn ganz, ganz langsam erwärmt, weil er sich dann immer der Temperatur angleicht. Ich habe es nicht probiert, ich werde es auch nicht probieren. Aber einfach nur zu verstehen, also wir sind irgendwie geistlich gesehen, wir sind ja nicht die Quelle. Ne? Also Gott ist die Quelle und wir sind abhängig von der Quelle. Wir sind geistlich gesehen davon abhängig, dass Gott uns liebt, dass Gott uns bescheint mit seiner Sonne, mit seiner Wärme. Er bezeichnet sich selbst als die Sonne der Gerechtigkeit. So eine Eidechse, die muss sich immer erst ein bisschen aufwärmen, bevor sie in Aktion treten kann. Ja, die sitzt dann so an so einer Steinmauer und lässt sich bescheinen von der Sonne, solange bis sie warm genug ist, dass sie schnell ist. Vorher, wenn die Reptilien nicht warm sind, sind sie ganz langsam und dann können sie nicht jagen. Aber die Eidechse braucht ein paar Insekten und die muss sie irgendwie erwischen. Und deswegen muss sie Temperatur kriegen, damit sie sich auf die Tour machen kann. Und so ist es bei uns auch. Wir können nicht aus uns selbst heraus irgendetwas hervorbringen aus der unsichtbaren Welt, sondern wir müssen das alles von Gott empfangen. Und wir brauchen das, dass wir von Gott erstmal empfangen, bevor wir ausziehen, um neues Land zu erobern. Oder bevor wir uns dem nächsten Riesen stellen. Oder bevor wir irgendwas jemand anderem weitergeben, müssen wir erst empfangen. So wie die Stelle, die du, hast du das gesagt von Johannes 10? Hast du das vorgelesen heute? Irgendjemand hat das vorgelesen. Johannes 10, wo es heißt, diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Warst es nicht du heute Morgen? Wo Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, in dessen Inneren wird eine Quelle entstehen, die sprudelt und in die Ewigkeit hineinfließt. Also für mich ist das genau das gleiche Bild. Wir sind nicht die Quelle. Die Quelle ist Jesus. Aber wir brauchen von ihm dieses lebendige Wasser durch die Begegnung mit ihm, durch die Berührung von ihm. Und dann empfangen wir dieses lebendige Wasser und dann fängt in uns dieser Springbrunnen an zu sprudeln. Wisst ihr, es gibt so Springbrunnen, da musst du eigentlich erst Wasser reinkippen, bevor die anfangen zu sprudeln, weil die haben ja keinen Anschluss zum Grundwasser und keine Pumpe, die das Grundwasser hoch, sondern du musst erstmal was reinkippen und dann fängt es an zu sprudeln. Und genauso ist es bei uns. Aber wir sollen sprudeln und überlaufen. Und versteht ihr, das ist unser Auftrag. Und deswegen müssen wir erst empfangen. Jeden Tag neu. Und das ist etwas, was wir nicht so natürlicherweise tun, dieses Empfangen. Aus dem Empfangen leben, aus dem Empfangen von Gott leben, auf die Kosten Gottes leben. Das ist uns fremd, weil wir sind seit dem Sündenfall Selbstversorger. Ja, die Schlange hat gesagt, hey, sei doch selber Gott, du brauchst gar keinen Gott. Iss von diesem Baum, dann bist du selber Gott, du weißt, was gut und böse ist. Du bist die letzte Instanz, du bist selber Gott. Ordne dich doch nicht Gott unter. Und dieser Selbstversorgermodus, den haben wir alle noch intus. Da können wir jederzeit drauf einsteigen, wenn wir wollen. Jetzt, wo wir erlöst sind, müssen wir nicht mehr. Wir können, wenn wir wollen, aber ich würde es nicht empfehlen. Aber wir haben es alles noch so drin. Und weißt du, woran man das erkennt? Weil wenn du vielleicht jetzt innerlich denkst, ja, schon vielleicht bei anderen, aber bei mir nicht. Mich hat es total überführt, da mal drüber nachzudenken. Kennst du diesen Satz, da hilft nur noch beten? Schon mal selber gesagt, als ob das was Schlimmes wäre. Es hilft sowieso grundsätzlich immer nur beten, sonst hilft gar nichts. Versteht ihr? Da hilft nur noch beten. Und das ist, zeigt mir irgendwie so eine Einstellung von, ich muss eigentlich alles selber schaffen, bis ich an dem Punkt bin, wo ich nichts mehr schaffen kann und dann kann ich Gott zur Hilfe dazu holen. Und das ist nicht, wie Gott möchte, dass wir mit ihm leben. Oder die andere Frage, die ich euch stellen möchte, wer von euch möchte gerne mal ein Wunder sehen? Ja, ich auch. Wer von euch möchte gerne in eine Situation kommen, in der er ein Wunder braucht? Genau, da wird es dann real, gell? Da merken wir, ich auch, ne? Also ich tue nicht so, als ob ich da schon total drüber hinausgewachsen wäre. Das ist eine Situation, die wir nicht sehr schätzen, weil das bedeutet, wir haben keine Kontrolle mehr. Wir können nichts mehr tun. Ja, wir sind irgendwie ausgeliefert in die Hände eines Gottes, den wir noch nicht so gut kennen, weil wenn wir ihn kennen würden, dann würden wir uns überhaupt nie Sorgen machen. Nie, nie, nie. Versteht ihr? Das ist völlig absurd eigentlich, aber da zeigt sich dann, dass wir Gott noch nicht wirklich kennen. Wir wissen viel über ihn, aber wir kennen ihn noch nicht so gut, wie wir es dringend nötig hätten, alle miteinander, mich inklusive. Weil sonst hätten wir gar keine Sorgen und gar keine Probleme und dann würden wir sowieso nur auf dieser Ebene leben, wo wir wissen, wir brauchen ein Wunder nach dem anderen. So hat Jesus gelebt. Ja, hey, ihr habt keine Steuern gezahlt, Jungs, Jesus sagt, gib mir die Angel. Angelt, kommt ein Fisch raus, macht den Fisch auf, da ist die Steuermünze drin. Also, wir leben immer noch sehr, sehr im Selbstversorgermodus und holen Gott dann rein, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Aber Gott hat einen viel besseren Weg für uns. Er sagt, ich bin die Quelle, du bist das Gefäß, lass dich von mir füllen und mach dir keine Sorgen, weil ich sorge für dich. Empfang alles von mir. Hört sich das irgendwie nach einem schöneren Leben an? Leichter vielleicht, entspannter. Weißt du, wir haben wirklich einen großen Gott, der kennt das Wort unmöglich nicht. Das kennt er nicht. Das ist nicht in seinem Vokabular. Dem gehört es hier alles, der hat es alles gemacht. Und wenn irgendwas mal ausgehen sollte, dann macht er halt noch was Neues. Ja, der kann die Herzen von Königen bewegen wie Wasserbäche. Der hat alle Fäden aller Nationen und so weiter in der Hand. Der kennt alle Sprachen, der kennt jeden einzelnen Menschen in jedem Volksstamm. Und dann hat er auch noch die Haare von jedem einzelnen von uns gezählt. Und er zählt auch mit, jetzt habe ich wieder zwei weniger. Und er weiß es, weil er hat mitgezählt, weil es ihn interessiert. So groß ist Gott. So groß ist Gott. Wir haben nur deswegen Probleme, ich sage mal ganz steile These, aber dazu stehe ich, weil wir ihn noch nicht kennen. Aber das ist ja auch kein Problem, weil er möchte ja, dass wir ihn kennenlernen. Und weißt du, wie wir ihn kennenlernen? Indem wir mit ihm leben. Wie lernst du denn einen Menschen kennen? Indem du mit ihm lebst, indem du verschiedene Situationen mit diesem Menschen erlebst. Indem du einfach mit ihm mal unterwegs bist und mal irgendwie mitkriegst, wie ist er höflich zu anderen Leuten, wie ist er beim Autofahren, wie ist er, wenn ich ihn brauche, ist er dann da? Wie ist er, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich mal was falsch gemacht habe? Trägt er mir das nach? Kann er mir vergeben? Ist er geduldig? Ist er ungeduldig? Kann ich mich auf ihn verlassen? Kann ich mich nicht auf ihn verlassen? Das lernst du bei einem Menschen am besten kennen, wenn du ihn heiratest. Ja? Also hoffentlich schon ein bisschen vorher, weil sonst solltest du ihn vielleicht nicht heiraten, wenn das dann alles nicht passt. Aber ich will damit nur sagen, am besten lernt man jemanden kennen, wenn man mit dieser Person lebt oder eben durch Situationen durchgeht zusammen. Und genauso ist es mit Gott. Weißt du, wir können das nicht in der Theorie einfach online auf dem Sofa liegend lernen. Wir können ganz viel Wissen ansammeln über Gott, aber ihn kennenzulernen, dazu müssen wir mit ihm durch verschiedene Situationen durchgehen und ihn da drin erleben, als den, der tröstet, als den, der heilt, als den, der Wunder tut, als den, der einen Weg bahnt, als den, der treu ist, als den, der gut ist, als den, der für mich ist. Das muss ich erleben und dann weiß ich das und dann kenne ich ihn und dann werde ich bei der nächsten Situation nicht mehr gleich ins Flattern kommen wie eins meiner Hühner im Garten, die ich hatte, habe ich jetzt nicht mehr. Ja, also, Jesus sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und jetzt kommt die große Frage, wie kann ich denn dieses Wasser trinken? Wie geht es? Und das ist die Frage nach dem, wie geht denn empfangen? Wie empfängt man? Und ich habe zu meinen Schülern in der Jüngerschaftsschule immer gesagt, empfangen ist ungefähr so schwierig wie duschen. Hast du schon mal geduscht? Weißt du, wie das geht? Ganz einfach. Also du machst das Wasser an und stellst dich drunter und dann musst du auch nicht dich super anstrengen und sagen, im Namen Jesu, ich werde jetzt nass. Dieses Wasser wird mich jetzt nass machen. Das muss man nicht, gell? Das geht auch von selber. Geht einfach von selber. Aber so machen wir das manchmal, wenn wir irgendwas von Gott, dann strengen wir uns ganz furchtbar an, weil wir denken, das muss jetzt ganz schwierig sein. Aber also ich stehe dazu, ich habe das so erlebt und meine Kolleginnen können es bestätigen, es ist alles, was mit Gott zu tun hat und mit dem Leben in seinem Königreich, ist nicht schwer. Es ist nicht kompliziert. Es ist so einfach, dass es auch ein Kind versteht. Empfangen ist wie duschen oder es ist so, wie wenn dir jemand ein Geburtstagsgeschenk schenkt. Hast du das schon mal erlebt? Hast du schon mal Geburtstag gehabt? Hast du schon mal ein Geschenk bekommen? War das schwer, das Geschenk anzunehmen? Oder wie geht das? Das ist eigentlich ganz einfach. Jemand kommt und sagt, hey, alles Gute zum Geburtstag, hier ist dein Geschenk. Und du nimmst es und sagst, oh, danke. Stimmt's? Was? Genau, wäre nicht nötig gewesen, das musst du dir abgewöhnen, weil natürlich ist es nötig. Hallo, du hast Geburtstag. Natürlich ist es nötig, dass man dir was schenkt. Okay, jedenfalls, das Empfangen an sich von dem Geschenk ist nicht so schwierig. Manchmal ist es schwierig, sich von jemand was schenken zu lassen, was man irgendwie empfindet, man hat es nicht verdient. Oder das ist zu viel oder so. Manchmal ist ein Geschenk auch eine Manipulation, die will man dann auch nicht annehmen, ist ganz klar, wenn eine Gegenleistung verlangt wird. Aber bei Gott ist es nicht so. Der manipuliert uns nicht mit seinen Geschenken, sondern der verlangt auch keine Gegenleistung, sondern er liebt es, uns zu beschenken und sagt, hey, ich habe alles für dich, es gehört auch dir. Ja, wir sind so wie der zweite Sohn in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sich geärgert hat, als der Vater eine Riesenparty gemacht hat für diesen verlorenen Sohn. Und dann hat der Vater zu dem anderen Sohn gesagt, der zu Hause geblieben ist und immer ganz brav war und alles gemacht hat. Hey, alles, was mein ist, ist dein. Du kannst jederzeit Party machen. Versteht ihr? Aber wir müssen es einfach glauben. Wir müssen es einfach nehmen und glauben und sagen, danke. Das ist nämlich das Nächste. Die Geschenke, die Gott uns gibt, die müssen wir im Glauben empfangen. Das bedeutet natürlich wieder, ihr ahnt es schon, es könnte sein, dass du es nicht sofort spürst, nicht sofort siehst, nicht sofort erlebst. Weil der Glaube ist der Transporterstrahl, der diese Dinge aus dem Königreich in dein Leben hineinbeamt. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wenn du es schon siehst und schon fühlst, dann musst du nicht mehr glauben. Der Glaube kommt zuerst und dann kommt es ins Sichtbare. Okay? Und je öfter du das trainierst, diese Dinge im Glauben zu nehmen, desto schneller passiert das Beamen. desto schneller kommt es ins Sichtbare und desto schneller fühlst du das. Je mehr du auch deinen Geist ernährt hast mit der Wahrheit, desto schneller kann er das greifen, wenn sie kommt. Und dann musst du nicht mehr so lange leiden und warten, sondern dann geht es viel schneller. Wenn du etwas von Gott empfangen musst, weil du einen Mangel hast, du brauchst Liebe, du brauchst Freude, du brauchst Kraft, du brauchst Hoffnung oder was auch immer oder Finanzen, dann bitte ihn darum und dann nimm dir Verheißungen aus dem Wort und sag, schau, da hast du es mir versprochen und in Jesus Christus ist dieser Scheck schon unterschrieben und ich empfange das jetzt von dir her. Ja, wir denken uns das nicht selber aus, sondern das steht alles im Wort. Und wir empfangen das von dir her und dann sagst du gleich Danke im Glauben. Danke, Herr, dass du mir das gegeben hast. Danke, dass ich das jetzt empfangen habe. Und das ist natürlich auch was, was man vielleicht ein bisschen üben muss. Ja, wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt. Aber ich will dir einfach sagen, dass Gott dir alles schenken möchte. Es ist Gottes Ehre, es ist Gottes Freude, wenn wir ganz auf seine Kosten leben. Weil er hat keine Kosten gespart. Ja? Er hat sein Bestes gegeben, das Maximum. Das mehr ging nicht. Jesus, Gott selbst, kam. Er hat alles gegeben, er hat nichts zurückgehalten. Und wie sollte er uns mit diesem Jesus nicht auch alles andere geben, sagt Paulus. Es ist alles inklusive und es gehört alles dir. Alles, was Gottes ist, gehört dir, weil du hast mit Jesus einen Blutsbund. Ja, du bist erkauft mit seinem Blut und er sagt, alles, was meines ist dein. Er möchte natürlich auch, das möchte ich euch nicht verhehlen, alles, was unser ist, soll auch seins sein, ja? Also es ist irgendwie keine Einbahnstraße. Alles, was meines ist dein, aber alles, was also mir gehört, soll auch Jesus gehören. Aber ehrlich gesagt, was habe ich denn schon? Ja, irgendwie meine halbherzigen Versuche, irgendwas richtig zu machen, meinen ganzen Müll, meine Schwäche, meine Angst, meine Hoffnungslosigkeit, kannst du gern alles haben, Jesus. Dafür kriege ich das ganze Königreich. Guter Deal für mich. Und für Gott auch, weil was er möchte, ist unser Herz. Er möchte eine Beziehung mit uns. Er möchte uns in seiner Nähe haben. Er möchte mit uns leben. Und deswegen findet Gott, dass es auch ein guter Deal für ihn ist. Es ist Gottes Freude, wenn wir ganz auf seine Kosten leben und in totaler Abhängigkeit zu ihm, weil die einzige Abhängigkeit, die frei macht, ist die Abhängigkeit von Gott. Alle anderen Abhängigkeiten führen dich in Gefangenschaft. Alles, wenn du abhängig bist von irgendetwas, was geschaffen ist, sei es Menschen, sei es Dinge, sei es Substanzen oder was auch immer, dann bist du nicht mehr frei. Und Charles Haddon Spurgeon hat gesagt, the only free man is a slave to God. Es gibt keine Freiheit außerhalb der Abhängigkeit von Gott. Weil alles andere wird dich haben. Ja? Und dann bist du nicht mehr frei. Aber dieses Leben im Empfangen von Gott führt zu einem Leben in Freiheit und Fülle. Denn im Königreich Gottes gibt es keinen Mangel. Und du bist auch kein Waisenkind mehr. Und weißt du, wir können uns das sowas von erlauben, allen anderen alles zu gönnen und uns von Herzen mitzufreuen, weil wir sind keine Stiefkinder, sondern wir kriegen das auch. Genau das, was wir brauchen. Ja, wir sind, Gott hat nur Lieblingskinder. Aber das Wichtigste ist eben, diesen Ort der Begegnung zu kultivieren und aufzusuchen und diese Begegnung muss stattfinden. Darum musst du mit allem Eifer kämpfen, darum musst du ringen. Also ja, hör auf, dich zu verbessern, das bringt nichts, das schaffst du eh nicht, weil deswegen ist Jesus gekommen, damit er das tut, was wir nicht tun konnten, was das Gesetz nicht tun konnte. Und er hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und deswegen musst du da an der Baustelle nichts mehr arbeiten. Das ist alles erledigt. Aber wo du arbeiten musst, ist, dass du Zeit schaffst für die Begegnung mit Gott. Und deswegen bist du auch hier und das ist super, aber in deinen Alltag muss es rein. Und mir geht jetzt leider die Zeit wieder aus. Aber ich will dir sagen, dass der Ort der Begegnung ist in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Dein Herz ist wie ein verschlossener Garten voller wunderschöner Schätze und Pflanzen. Das lesen wir im Hohenlied wiederum. Und da soll Gartenarbeit passieren. Da muss das Unkraut raus. Die Steine müssen raus. Die Dornen müssen raus. Sodass es ein Ort wird der Begegnung mit Gott. Ja, nichts darf dich in Gefangenschaft halten. Nichts darf dich haben. Du darfst alles haben, aber nichts darf dich haben. Aber du sollst lernen, aus dem Empfangen von Gott zu leben, aus seinem wunderbaren Königreich alles zu nehmen, was du brauchst, weil das gehört alles dir. Durch Christus bist du ein Erbe des Königreiches geworden. Und es gehört dir. Und der Herr, es ist seine Ehre, wenn wir lernen, aus dem Empfangen von ihm zu leben, sodass die Quelle in uns anfängt zu sprudeln. Amen. Dann lasst uns nochmal aufstehen, dann bete ich nochmal für euch. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Nähe liebt, dass du ein Gott bist, der sich an uns verschenkt und dass du ein Gott bist, der es liebt, wenn wir von ihm empfangen. Danke, dass du so großzügig bist, Herr, dass du dein ganzes Königreich uns schenkst und dass wir wirklich nicht mehr aus eigener Kraft unterwegs sein müssen. Danke für das, was du am Kreuz für uns getan hast, Jesus. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, dass wir alle lernen, aus dem Empfangen von dir zu leben. Nicht mehr auf eigene Kosten. Nicht mehr aus eigener Kraft versuchen, Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Sondern von dir alles empfangen, Herr, weil du gerne gibst und weil du ein Gott bist, der uns begegnen möchte jeden Tag. Und so bete ich, und segne euch wirklich mit diesen tiefen Begegnungen mit Gott, mit diesem Hunger nach mehr von Gott, nach dem Feuer seiner Liebe, nach dem Feuer seiner Heiligkeit, nach dem Feuer der Erweckung, das der Herr für euch hat. Und ich segne euch mit Schutz und Gnade und ich segne euch mit Gerechtigkeit, denn ihr seid die Kinder, die Söhne, die Töchter des allerhöchsten Gottes. Und ihr seid geliebt, ihr seid angenommen und der Herr hat euch alles gegeben, um mehr als Überwinder zu sein. Deswegen seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen.
Liebe Elke, komm noch mal an meine Seite. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Als ich dein Buch gelesen habe, ist mir dieses Bild von diesem Herzensgarten, den man pflegen soll, das hat mich sehr berührt. Und dass du so eine Jüngerschaftslehrerin bist, das liegt mir so nah. Du tust unheimlich viel Samen säen und darfst sicher auch wachsen sehen. Dieses Geschenk für dich soll ein Symbol sein. Ich habe einen kleinen Adventsgarten für dich vorbereitet. Da kannst du selber auch noch ein bisschen gießen, dass alles schön grün bleibt. Und im Frühjahr darfst du Samen säen in diesem Mini-Gewächshaus und noch an uns zurückdenken.
Ja, danke.
Herzlichen Dank. Ich mach das mal zu. Ich danke.
Danke für die Einladung.
So, ihr Lieben, ihr dürft jetzt rasch in eure Gesprächsgruppen. In die Gesprächsgruppen redet über diese drei Teile, die Elke uns jetzt referiert hat. Und es ist so die Fülle, ja. Redet darüber, betet drüber, lasst teilnehmen aneinander, was ihr so drüber denkt. In jeder Gruppe gibt es so einen Gesprächsgruppenleiter. Dann würde ich jetzt sagen, geht in eure Gruppen ziemlich rasch, dass ihr auch weitermachen könnt. Um 17.30 Uhr ist Abendessen. Da treffen wir uns dann wieder drüben im Doppelpunkt. Seid gesegnet in euren Gesprächsgruppen. Und in der Workshop-Gruppe von Steffen.
Through, how do I thank you?